Einen schönen guten Tag, einen schönen Nachmittag uns allen hier. Frau Löberhaus, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich hier im Saal. Sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, alle, die zugeschaltet sind, die uns zuhören, zusehen. Es geht in der heutigen Anhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales um folgende Vorlagen. Das ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung am Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsförderung, des SGB III Modernisierungsgesetz. Das finden Sie auf Bundestagsdrucksache 20-12779. Und B, ein Antrag der Fraktion der AfD, Neuausrichtung der Jobcenter auf Vermittlung in Arbeit, auf Bundestagsdrucksache 20-12970. Ich begrüße ganz herzlich die Frau Staatssekretärin aus dem BMAS, Frau Kerstin Kriese. Sie sind uns ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Von Ihnen, von den Verbänden, den Institutionen möchten wir nun hören, wie Sie die vorgelegten Tatbestände beurteilen und die Fragen beantworten. Sie haben ja Ihre Stellungnahmen bereits abgegeben. Die liegen auf Ausschussdrucksache 20-11-550 vor. Die Anhörung ist immer gleich. Wer noch nie dabei war, wir haben 11 Blöcke mit jeweils 6 Minuten. Wir haben insgesamt sozusagen 90 Minuten zur Verfügung. Und wer mitgerechnet hat, der sieht dann, dass wir zum Schluss noch 10 Minuten freie Runde haben. Nach 90 Minuten, so lang wie ein Fußballspiel dauert, ist alles aus. Und deswegen wollen wir auch die knappe Zeit nutzen, dass die Fragen auch präzise und umfangreich beantworten können, dass wir nämlich auf Eingangsstatements wie immer auch verzichten. Ich begrüße nun ganz herzlich. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist über Video zugeschaltet Frau Evelyn Räder und im Saal, grüße Sie, und im Saal vom DGB Martin Künkler, der sitzt hier. Ich freue mich sehr, vom Deutschen Caritasverband Frau Dr. Birgit Fix zu begrüßen. Ebenso herzlich Frau Dr. Anna Robra von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Vom Deutschen Städtetag ist heute bei uns Nicolas Schelling. Hallo. Ein herzliches Grüß Gott an die Bundesagentur für Arbeit, Frau Dr. Regine Schmalhorst und Herr Mark Cliff Zofall. Willkommen. Vom Deutschen Beamtenbund und Tarifunion Herr Waldemar Dombrowski. Hallo, guten Tag. Und vom Deutschen Landkreistag Herr Dr. Markus Membel. Willkommen. Vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Herr Dr. Joachim Rock und als Einzelsachverständige ganz herzlich Herr Dominik Schad, Herr Moritz Dunker und Herr Professor Dr. Thüssing. Willkommen. Lang nicht mehr gesehen, sagt die Frau Staatssekretärin. Ich sage alles, was du so sagst. Ja. Also, pass auf, was du sagst. Die Öffentlichkeit und weitere Kollegen beteiligen wir nämlich über TV, über Live-TV, über eine Bundestagsseite. Und das bleibt auch dort in der Mediathek zur Verfügung und ist dort abrufbar. Wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen. Und ich werde auch immer wieder die Institution und den Namen aufrufen. Das ist für die wichtig, die im Büro des Ausschusssekretariats sitzen und die Niederschrift anfertigen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ganz herzlich Frau Ivana Turanova bei uns herzlich begrüßen. Sie hat heute ihren zweiten Arbeitstag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. So, dann geht's los mit der SPD. Und da beginnt Martin Rosemann, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Dr. Fix von der Caritas. In dem Gesetzentwurf ist ja vorgesehen, die Eingliederungsvereinbarung durch den Kooperationsplan zu ersetzen. Dabei soll genau wie im SGB II auch in der Beratung im SGB III auf gesundheitliche Probleme und mögliche Rehabilitationsbedarfe besser eingegangen werden. Inwiefern wäre es denn hier sinnvoll, die Regelungen auch an die entsprechende Formulierung im SGB II anzugleichen?
Frau Dr. Fix, bitte.
Ja, danke für die Frage. Ich finde es sehr positiv, dass im Kooperationsplan jetzt auch vorgesehen ist, die individuellen Stärken gemeinsam mit den auszubildenden Arbeitssuchenden zu besprechen. Die Regelung, die dazu im SGB II ist, ist aus unserer Sicht ein bisschen präziser und besser ausformuliert als das, was im SGB III jetzt mit Blick auf den Reha-Bedarf niedergelegt ist. Hier im SGB III ist es im Moment die Regelung so, dass die Bundesagentur für Arbeit darauf hinwirken soll, dass die Rehabilitationsbedarfe festgelegt werden. Im SGB II ist es deutlich präziser geschrieben. Da ist nämlich sozusagen die Beratung umfasst bereits dieses Thema und es ist, wird auch darauf hingewirkt, nicht nur darauf hingewirkt, sondern eben kooperiert, dass die Reha-Bedarfe eben in der Vereinbarung festgelegt sind. Das finden wir einen sehr wichtigen Punkt, zumal im SGB I im Moment eigentlich eine Regelung in Paragraph 15 und 16 da ist, die eigentlich diese Kooperationspflichten niederlegt, aber die in der Praxis nicht funktioniert. Deswegen wäre es sehr sinnvoll, das so zu präzisieren, wie es im SGB II ist und auch mit zu berücksichtigen, dass dann natürlich bei der Beratung entsprechend die Berater auch dafür die Kompetenzen haben müssen und dass auch Zeitressourcen in der Beratung da sind.
Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Frau Pawlik, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Dominik Schad. Sie sind ja Kreisdirektor und Sozialdezernent im Kreis Recklinghausen. Und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie die neue Möglichkeit der Videotelefonie, die wir jetzt verankern möchten, bewerten und welche Auswirkungen es aus Ihrer Sicht auf die BA haben wird, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und können Sie auch schon kurz eine Einschätzung dazu geben, inwiefern es auch eine Möglichkeit der Videotelefonie im Hinblick auf das SGB II, inwiefern das übertragbar wäre und beziehungsweise könnte das übertragbar sein und was halten Sie davon?
Herr Schad, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich halte in vielen Situationen oder auch bei vielen Personen das persönliche Gespräch nach wie vor für sehr, sehr wichtig. Aber das hat die letzten Jahre in der Empirie gezeigt, dass die Videotelefonie durchaus eine sinnvolle Ergänzung ist. Wir dadurch auch festgestellt haben, dass wir dadurch auch Menschen zu Gesprächen bekommen, die wir beim persönlichen Gespräch vielleicht manchmal schwieriger bekommen. Manche da auch eine Affinität zu haben. Ich glaube, dass mit Blick auf den Gesetzentwurf sehr entscheidend ist, genau diese Freiwilligkeit auf beiden Seiten, sodass das ein zielführender Aspekt ist. Aber die Empirie zeigt, dass es gut läuft, dass die Bedeutung zunimmt. Von daher würde ich das befürworten.
Vielen Dank. Herr Peik, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Schönen guten Tag zusammen. Meine Frage geht auch an Herrn Kreisdirektor Schad. Und zwar geht es um die umfassende Betreuung von schwer zu erreichenden jungen Menschen, die jetzt im SGB III ja auch verankert werden sollen, nachdem es im SGB II schon existiert. Die erste Frage aus der Sicht der kommunalen Perspektive. Wie beurteilen Sie den Punkt der Sozialraumorientierung bei aufsuchender Arbeit, die es jetzt auch geben soll? Als erstes und zweitens zu diesem Teil. Welche Strukturen müssen eigentlich erhalten bleiben werden und welche praktikablen Strukturen müssten neu geschaffen werden, damit diese Erreichung junger Menschen auch gelingt?
Herr Schad, bitte.
Ja, vielen Dank. Hier habe ich natürlich eine sehr stark kommunal geprägte Sicht. Die Bundesagentur würde ja mit diesem Gesetz durchaus eine massive Ausweitung ihrer Kompetenzen und Aufgaben im Bereich der Jugendlichen bekommen. Es wird ja durchaus auch auf die Augenhöhe hingewiesen. Die Kommunen haben dieses Konzept der Sozialraumorientierung, insbesondere im Bereich der Jugendlichen und der Sozialpolitik, ja sehr weit umgesetzt, beziehungsweise spielt eine sehr, sehr große Bedeutung bei der kommunalen Sozialpolitik. Von daher wäre das mit Blick auf eine erfolgreiche Kooperation mit der Bundesagentur in diesen Bereichen ein sehr, sehr sinnvoller und fast ja schon elementärer Aspekt, um hier keine zusätzlichen Schnittstellen oder Problematiken aufzubauen, sondern eine sinnvolle Ergänzung zu produzieren. Mit Blick auf ja, mögliche neue Strukturen ist hier sicherlich eine sehr verbindliche, aber an den kommunalen spezifischen Faktoren verbindliche Vereinbarung mit allen Akteuren, Jugendämtern, Sozialämtern, Ausländerämtern, Bundesagentur, Zielsetzung und Prozessdefinition wichtig. Mit Blick auf die Jugendberufsagenturen, die ich durchaus als Schmelzziegel hierfür betrachten würde und es ja viele Best-Practice-Beispiele gibt, wäre sicherlich wünschenswert, den Datenschutz insoweit im SGB I zu erweitern, dass untereinander der Datenaustausch erleichtert würde. Zweitens hapert es häufig an der gemeinsamen Finanzierung der Jugendberufsagenturen. Von daher wäre hier ein entsprechender Haushaltsansatz bei der Bundesagentur wünschenswert.
Vielen Dank, Frau Pawlik, bitte.
Ja, meine letzte Frage richtet sich an Frau Reda vom Deutschen Gewerkschaftsbund und bezieht sich auf die Beschäftigungsperspektive. Da die Frage, wie sehen Sie das neu geschaffene Instrument der Erprobung einer Beschäftigungsperspektive, vor allem im Kontext der neu geschaffenen Instrumente im Aus- und Weiterbildungsgesetz?
Frau Reda, bitte. Frau Reda, bitte.
Bin ich jetzt zu hören?
Jawohl.
Ja, Entschuldigung. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, unter dem Begriff der Arbeitsmarktdrehscheibe fallen sehr unterschiedliche Initiativen. Dazu würde ich gerne auf unsere Arbeitsmarkt aktuell vom 7. Oktober verweisen. Den ersten regulierenden Ansatz der Möglichkeit einer probeweisen Beschäftigung noch vor einem Arbeitsplatzwechsel sehen wir grundsätzlich positiv. Der vorgeschlagene 45a SGB III darf aber auf keinen Fall zu einem Instrument zur Einleitung eines Personalabbaus werden. Und es gibt für Job-to-Job weitere Hürden, zum Beispiel die Frage, wo Qualifizierung stattfindet, im abgebenden oder aufnehmenden Unternehmen oder ob die Arbeitsbedingungen in den kooperierenden Unternehmen vergleichbar sind. Ziel aller Anstrengungen muss es sein, das Entstehen von Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und das genau ist der Unterschied zur Transfergesellschaft, die immer ohne Jobgarantie die Aufgabe des Arbeitsplatzes bedeutet. Zu den Instrumenten des Aus- und Weiterbildungsgesetzes, nach denen Sie fragten: Das Qualifizierungsgeld, das neu ist im Weiterbildungsgesetz, sichert Arbeitsplätze im Unternehmen, wirkt aber nicht unternehmensübergreifend. Es ist daher kein Job-to-Job-Instrument. Und die Verbesserungen bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung durch das Weiterbildungsgesetz, das kann natürlich bei Job-to-Job oder sollte auch in vielen Fällen zum Einsatz kommen, die dort vorgesehene Förderung, und zwar sowohl im abgebenden als auch im aufnehmenden Unternehmen. Es fehlt in diesem Setting aus unserer Sicht die Bildungszeit.
Vielen Dank, Frau Reda. Eine Minute 30 ziehen wir in der nächsten Runde ab von der SPD. Wir sind deutlich über der Zeit. Sie müssen die Zeit auch sehen. Wir kommen zur Befragung der CDU, CSU. Bitte schön, Frau Schimke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Thüsing. Ich würde von Ihnen gerne wissen, worin Sie die Risiken eines neu geschaffenen Kooperationsplanes sehen, statt einer Eingliederungsvereinbarung. Und wie Ihr alternativer Vorschlag dazu lautet, sehen Sie hier möglicherweise auch Parallelen zu den Misserfolgen im SGB II?
Herr Professor Thüsing, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine werten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Frage. Der Gesetzgeber will hier bewusst einen Schritt gehen, um die Kooperationswilligkeit zu erhöhen. Man weicht einen Schritt ab vom Grundsatz des Förderns und Forderns, indem man das Fördern ein wenig mehr in den Vordergrund stellt und das Fordern dafür zurücknimmt, dadurch, dass man den Kooperationsplan im Gegensatz zur aktuellen Regelung eben als ein letztlich unverbindliches Instrument sieht und insofern gegenüber der Eingliederungsvereinbarung ein paar Schritte rechtlich zurückgeht. In dem Moment, wo man merkt, dass die Vereinbarung, der Kooperationsplan nicht eingehalten wird, gibt es zwar Reaktionsmöglichkeiten, aber die Bundesagentur muss dann eben erstmal auf die Versäumnisse bei der Einhaltung des Kooperationsplans hinweisen und hat dadurch sozusagen einen vorgeschrittenen Weg erstmal zu begehen, der dann auch zu Friktionen führen kann. Ich glaube, das ist eine Zeichensetzung, die man vermeiden sollte. So sehr das Ziel richtig ist, in diesen Kooperationsplan zusätzliche Elemente aufzunehmen, Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband hat das ja noch mal betont, so falsch hielt ich es, gerade dieses aufgewertete Instrument durch die Unverbindlichkeit letztlich ein Stück zurückzustufen. Hier sollte man eben nicht den Fehler machen, den man beim sogenannten Bürgergeld gemacht hat, sondern sollte hier das Fordern und Fördern nicht aus der Balance geraten lassen, sondern gleich gleichwertig gestalten.
Vielen Dank, Herr Thüsing. Frau Schimke.
Ja, meine nächste Frage richtet sich an Herrn Professor Thüsing als auch Frau Dr. Ropra von der BDA. Wir machen einen thematischen Sprung. Es geht um die Zeitarbeit. Sie, Herr Professor Thüsing, sprechen von einem Sonderarbeitsrecht, Zeitarbeitnehmer für Drittstaatler. Können Sie bitte diese Feststellung ausführen? Und Frau Dr. Ropra, die BDA fordert sogar eine vollständige Abschaffung des Beschäftigungsverbots in der Zeitarbeit. Können Sie auch diese Feststellung ausführen? Danke.
Herr Thüssing, bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, wiederum herzlichen Dank für die Frage. Der Schritt eines neuen § 40 Absatz 1a ist ja erstmal ein Schritt nach vorn zu einer größeren Liberalisierung. Wir haben vom generellen Verbot der Zeitarbeit aus Drittstaaten hier eine Lockerung. Die Ausnahmen sind aber teilweise im Interesse der Wirtschaft, teilweise im Interesse des Leiharbeitnehmers so gefasst, dass man hinter jedem einzelnen Haken machen kann, weil sie dann vielleicht doch eine ganz gute Balance zwischen den verschiedenen Interessen sind. Wenn man aber einmal fordert, dass einerseits eine qualifizierte Ausbildung bestehen sollte, zweitens, dass der Arbeitsvertrag eine Beschäftigungsdauer von mindestens 12 Monaten vorsieht unter Kündigungsverzicht, dass gleichzeitig Equal Pay vorgeschrieben ist. Wenn man das alles tatsächlich als Voraussetzung formuliert, dann leuchtet es nicht ein, warum es dann noch eines Kontingents bedarf der Bundesagentur für Arbeit. Also wenn man hat man einen sachlich ausgewogenen Kompromiss bemüht, den man durchaus politisch anders bewerten kann, aber von dem man sagen kann, der ist sicherlich nicht falsch. Dann muss man sich aber fragen, wieso braucht es dann noch das Kontingent? Dann sind doch die Interessen im Hinblick auf die Wirtschaft und im Hinblick auf die Arbeitnehmer, auch die Leiharbeitnehmer, hinreichend Rechnung getragen. Insofern den Schritt, den Sie nach vorne gegangen sind, aus einem § 40.1 ein § 40.1a zu machen, diesen Schritt sollten Sie mutig weiter voranschreiten. Die Regelung, die Sie jetzt gefunden haben, sollte ohne Kontingent jedenfalls auskommen.
Danke, Herr Thüssing.
Ganz kurz noch, pardon. Mich auch nicht, wenn ich nicht gefragt werde, was Herr Schad zum Datenschutz sagt. Wir haben im BMS so super Datenschützer. Gucken Sie sich das noch mal an. Da braucht es in der Tat für diese rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit noch ausdrückliche Regelungen, sonst geht das letztlich am Datenschutz kaputt.
Und Frau Robra, Sie haben das Wort.
Ja, ergänzend zu dem, was Herr Thüssing gesagt hat, die Regelung, wie sie jetzt geplant ist, stellt Zeitarbeitsbeschäftigte aus Drittstaaten besser als andere Beschäftigte, da Equal Pay auf dem ersten Tag und Mindestbeschäftigungsdauer und Verzicht auf Kündigungsschutz greift in tarifvertragliche Regelungen ein, da es einen mit den Gewerkschaften ausgehandelten Tarifvertrag in der Zeitarbeit gibt und es ohnehin auch zusätzlich noch beschränkt, jetzt immerhin noch auf Personen mit anerkanntem Hochschul- und Berufsabschluss. Das war ursprünglich sogar noch enger, ist ein bisschen weiter, aber immer noch eng. Was ist die Folge davon? Damit wird Arbeitsmigration aus unserer Sicht nicht vereinfacht. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen erfahren nicht die Unterstützung, die sie über eine Öffnung der Zeitarbeit, Öffnung des Beschäftigungsverbots in der Zeitarbeit bekämen. Bestehende Rahmenbedingungen der Branche werden unterlaufen und auch für entleihende Unternehmen steigert das die Komplexität in der Administration, da man ja zwei Gruppen von Zeitarbeitsbeschäftigten hätte. Auch für die BA entsteht ein hoher Prüfungs- und Kontrollaufwand. Das ist aus unserer Sicht nicht notwendig, weil es bereits ausreichende Schutzmaßnahmen gibt. Die Zeitarbeit ist eine bereits sehr stark regulierte Branche. Es gibt einen Tarifvertrag mit 8 Einzelgewerkschaften des DGB. Es gibt also ausreichenden Schutz. Die BA prüft die Beschäftigungsbedingungen. Und die Folge ist dieser jetzigen Umsetzung der Vereinbarung in der Wachstumsinitiative, dass der Zuwanderungsprozess tatsächlich nicht vereinfacht wird und man die etablierten Strukturen und die langjährige Erfahrung der Zeitarbeitsunternehmen eben nicht nutzt, wie es aus unserer Sicht sinnvoll wäre.
Vielen Dank. Wir kommen in die nächste Runde. Das ist die der Bündnis 90 Die Grünen. Und Wolfgang Strengmann-Kuhn hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den DGB und zwar zum Thema Zugang freiwilliger Arbeitslosenversicherung. Da ist im Koalitionsvertrag vereinbart, den Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige zu erleichtern. Da gehen wir in dem Gesetzentwurf einen Schritt. Aber es ist auch vereinbart zu prüfen, ob und wie ein Zugang ohne Vorversicherungszeit möglich ist. Könnten Sie bitte darlegen, das haben Sie in Ihrer Stellungnahme angedeutet, warum hier ein Problem besteht und es sinnvoll wäre, auch einen Zugang ohne Vorversicherungszeit zu ermöglichen.
Danke. Frau Räder, bitte. Frau Räder?
Ich kann das Video im Moment nicht starten.
Wir können Sie noch. Jetzt
können
geht's.
Sie das Video starten?
Ja, fangen Sie ruhig an.
Ja, gut.
Also es geht um die Sicherungslücke. Zugangshürden haben gravierende Auswirkungen auf die Selbstständigen, insbesondere die Solo-Selbstständigen. Nur ein niedriger einstelliger Prozentsatz dieser Erwerbsgruppe ist derzeit gegen Arbeitslosigkeit abgesichert. Und die Auswirkungen der Sicherungslücke wurden während der Corona-Pandemie ganz besonders deutlich, weil sich da eben sehr viele Selbstständige auch arbeitssuchend gemeldet haben und am Ende auch viele in der Grundsicherung gelandet sind. Da fielen aufgrund der Vorversicherungsregelung der Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung verwehrt blieb, mussten sie auf Grundsicherungsleistung zurückgreifen. Mögliche Maßnahmen, das wäre aus unserer Sicht der Wegfall der Vorversicherungszeit. Dies würde den Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung für alle Selbstständigen erleichtern und einen umfassenden Versicherungsschutz bieten. Die Verlängerung der Entscheidungsfrist, wir begrüßen die Verlängerung der Antragsfrist von 3 auf 6 Monate. Das gibt Gründerinnen mehr Flexibilität, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und sich auf das Gründungsgeschehen zu konzentrieren. Wir sprechen uns weiterhin aus für eine einkommensabhängige Beitragserhebung, Erweiterung des Leistungsspektrums mit zusätzlichen Leistungen, zum Beispiel auch Fördermaßnahmen in Krisenzeiten für Selbstständige, die Gleichstellung bei der Vermittlung und die Abschaffung des Ausschlusstatbestandes in § 28 Absatz 2 Satz 2 SGB III.
Vielen Dank, Herr Strengmann-Kuhn, bitte.
Vielen Dank. Zu gleichen Themenkomplex Nachfrage bei der Bundesagentur für Arbeit. Können Sie abschätzen, wie viele von einer Regelung ohne Vorversicherungszeit profitieren würden, wenn wir das einführen würden?
Frau Schmalhorst, wenn ich richtig sehe.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Eine konkrete Zahl kann ich an dieser Stelle nicht nennen. Wir gehen aber davon aus, dass es deutlich mehr gibt, die die Möglichkeit nutzen, innerhalb der Zeit darüber nachzudenken und sich für eine Antragspflichtversicherung zu entscheiden. Dieser Zeitraum ist einfach wichtig, um den Gründerinnen und Gründern diese Möglichkeit zu eröffnen.
Herr Strengmann-Kuhn.
Vielen Dank. Weitere Frage an die Bundesagentur für Arbeit, aber anderer Themenkomplex. Im Koalitionsvertrag ist auch vorgesehen, die Sonderregelung für unständig Beschäftigte weiterzuentwickeln. Da geht es um Menschen, die nur wenige Tage beschäftigt sind, aber durchaus ein ordentliches Einkommen beziehen. Für die gibt es eine Sonderregelung. Können Sie darlegen, wie diese Sonderregelung in Anspruch genommen wird? Also wie viele Personen sind da ungefähr anspruchsberechtigt und wie viele üben diesen Anspruch tatsächlich aus?
Frau Schmalhorst.
Zu dieser Frage. Diese Regelung ist nicht Bestandteil im SGB III Modernisierungsgesetz. Von daher ist auch dazu nicht möglich, eine umfassende Aussage zu machen an dieser Stelle. Deswegen aus unserer Sicht keine Möglichkeit, hier vertiefter einzugehen.
Herr Strengmann-Kuhn.
Zum gleichen Thema Nachfrage an den DGB. Können Sie erläutern, warum Sie an der Stelle Probleme sehen und wie da Lösungsmöglichkeiten aussehen könnten?
Frau Räder, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die aktuellen Verdienst- und Befristungsgrenzen in der Sonderregelung für unständig Beschäftigte stellen zahlreiche Hindernisse dar und schaffen Unsicherheiten, die dringend einer Reform bedürfen. Die Sonderregelungen werden der besonderen beruflichen Situation der Betroffenen, welche insbesondere die Kulturschaffenden sind, nicht gerecht. Denkbare Lösungsmöglichkeiten aus unserer Sicht wären die Anhebung der Verdienstgrenzen. Eine Erhöhung der Verdienstgrenze würde den realen Einkommensverhältnissen der unständig Beschäftigten gerechter werden und ihnen eine bessere finanzielle Absicherung ermöglichen. Oder auch die flexible Handhabung der Beschäftigungsdauer. Eine Ausweitung der maximalen Beschäftigungsdauer würde der Realität vieler unständig Beschäftigter entsprechen und die Bürokratiebelastung reduzieren. Oder auch die Anpassung der Versicherungspflicht, die Einführung einer spezifischen Absicherung in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung für unständig Beschäftigte könnte deren soziale Sicherung deutlich erhöhen. Außerdem müssten die Beitragsbemessungsgrundlagen überprüft werden, hier klar definiert, und es müsste eine Anpassung geben. Das würde zu mehr Transparenz führen. Und letzter Punkt, es müsste eine klare Abgrenzung zur Dauerbeschäftigung geben. Durch eindeutige Kriterien könnten unständig Beschäftigte besser eingeordnet und entsprechend abgesichert werden.
Vielen Dank, Herr Strengmann-Kuhn.
Vielen Dank. Ich habe noch eine kurze Frage an die Bundesagentur für Arbeit. Nach dem Gesetzentwurf sollen ja die zwei Förderphasen beim Gründungszuschuss zusammengelegt werden. Im Gegensatz zum Referentenentwurf soll diese Regelung aber auf 2 Jahre befristet werden. Wie beurteilen Sie diese Befristung?
Frau Schmalhorst.
Herzlichen Dank für diese Frage. Die Befristung auf 2 Jahre sehen wir kritisch. Für uns ist es wichtig, wenn es erprobt wird, dass wir einen so langen Zeitraum haben, dass wir zum einen eine gute Umsetzung machen können, aber zum zweiten auch natürlich drauf schauen können, haben wir Ergebnisse. Das IAB hat sich klar positioniert und hat gesagt, es braucht einen längeren Zeitraum, der erforderlich ist. Und für uns ist es in der Umsetzung wichtig, wenn wir von den 2 Förderphasen auf 1 Förderphase gehen, das ist gut machbar. Es wird aber deutlich schwieriger werden, wieder zurückzugehen auf das 2-phasige. Das heißt, hier wird ein großer Umstellungsaufwand auf uns zukommen. Von daher ist es für uns wichtig, dass wir einen Zeitraum haben, in dem wir das bei Bedarf auch wieder dann entsprechend initiieren können.
Vielen Dank. Wir gehen in die Runde der AfD. Frau Hui, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an die Bundesagentur für Arbeit, Frau Dr. Schmalhorst. Das neue Änderungsgesetz bzw. die Neuigkeiten im Gesetz erfordern vor allen Dingen einen recht erheblichen Personalaufbau. Sie sollen arbeitsmarktferne Jugendliche umfassend beraten bis hin zum Fallmanagement. Das sind sehr viele arbeitsmarktferne Jugendliche. Haben Sie dafür eine Stellenzahl, die auch Ihren Zahlen zugrunde liegt? Mit wie vielen Jugendlichen rechnen Sie, die Sie beraten müssen? Und mit wie vielen Stellen müssen Sie dafür einrichten? Dann sollen Sie zusätzlich eine Anerkennungsberatung für ausländische Abschlüsse auch einrichten. Dazu brauchen Sie vermutlich auch neues Personal oder Umschulung. Mit wie vielen zusätzlichen Stellen rechnen Sie? Und dann natürlich die Anschlussfrage, was kostet Sie alles? Sie haben Zahlen vorgelegt, aber Herr Professor Thüsing macht darauf aufmerksam, dass die Stundensätze eigentlich nur halb so hoch angenommen worden sind wie die tatsächlichen Stundensätze. Müssten Sie Ihre Zahlen revidieren und ist das dann noch im Haushalt enthalten? Dann vielleicht ja, noch eine Frage zur Genehmigungsfiktion. Die Ausländerbehörden sollen eine nur 2-wöchige Prüffrist haben. Ist es nicht illusorisch zu glauben, dass dann überhaupt eine Genehmigung erteilt werden kann, bevor ein Job angetreten wird? Und was passiert, wenn anschließend die Genehmigung verweigert wird? Hat das Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Eine weitere Frage noch an.
Ich will Sie überhaupt nicht unterbrechen, aber das waren jetzt ganz viele Fragen. Wollen wir das Schritt für Schritt machen? Ich meine, Sie haben 6 Minuten.
Okay, ja, dann stimmt.
Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen.
Ich habe noch so viele.
Ja, genau.
Okay,
vielen Dank. Soll ja auch ordentlich beantwortet werden.
Sie haben recht.
Frau Schmalhorst, bitte. Jawohl, Herr Zofall.
Bitte. Ja, danke schön. Ja, diese umfassende Betreuung junger Menschen soll ja von den Berufsberatern vorm Erwerbsleben gemacht werden, ein sehr präventiver Ansatz. Wir haben dafür eine Kalkulation vorgenommen. Wir können die Zahlen en Detail gerne dem Ausschussprotokoll dann auch noch beifügen. Es ist klar, wenn das mehr in den Vordergrund kommt, wenn das gemeinsam mit Jugendhilfe und der Grundsicherung passieren soll, auch im Kontext der Jugendberufsagenturen, dann werden wir dafür ein Mehr an Aufwand haben.
Genau. Ich übernehme die Beantwortung zur Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung. Vorab sei gesagt, wir übernehmen sehr gerne diese Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit, weil es uns um die arbeitsmarktlichen Kenntnisse geht und wir immer die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung auch in dem Kontext sehen, wie ist die Qualifizierung derjenigen Menschen. Sie haben danach gefragt, wie viele Stellen wir dafür benötigen würden und wie die Haushaltsmittel sind. Zunächst einmal muss man ja sagen, noch macht es ja das IQ-Netzwerk und es ist ja geplant, dass es im Rahmen eines Übergangs dann später ab 2029 bei der Bundesagentur für Arbeit liegt. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir die Aufbau- und Ablauforganisation aufbauen müssen und wir gehen von einem zusätzlichen Personalbedarf von 259 Vollzeitäquivalenten aus. Das entspricht in etwa 36 Millionen ab 2029. Für uns ist wichtig an dieser Stelle, wir werden dort nicht nur Menschen beraten aus dem Rechtskreis des SGB III, sondern es werden auch Kundinnen und Kunden des SGB II sein, aber auch Menschen, die in gar keinem Rechtskreis sind. Deswegen ist es für uns wichtig, dass nicht allein aus dem Beitragshaushalt die AQB bezahlt wird. Von daher hoffen wir auf eine Mischfinanzierung zwischen Beitragsmitteln und Steuermitteln.
Vielen Dank, Frau Hui.
Dann würde ich gerne mich an den BDA wenden, Frau Dr. Robra. Es wird hier vorgeschlagen, eine Art Maßnahmen zur Erprobung einer Beschäftigungsperspektive vorzunehmen. Das heißt, Beschäftigte, die einen Job haben, können für 4 Wochen einen anderen Job erproben. Halten Sie das für eine realistische Maßnahme und welche Unternehmen würden da gerne mitmachen? Dann eine weitere Frage. Es ist mit dem Jobturbo die Erwartung verbunden, dass Arbeitgeber auf Flüchtlinge einstellen, die noch nicht besonders gut Deutsch sprechen. Sie bekommen dazu einen Entgeltzuschuss. Für welche Arbeitgeber ist das ein Incentive?
Frau Robra, bitte schön.
Entschuldigung. Zunächst zur Erprobungsphase im Rahmen von Job-to-Job-Arbeitsmarktdrehschreiben. Frau Reda wies ja auch schon darauf hin, diese Regelung, wie sie jetzt in einer Formulierungshilfe vorgesehen ist, entspricht im Wesentlichen auch einem Vorschlag der BDA. Insofern halten wir das logischerweise auch für sinnvoll. Wir begrüßen insbesondere, dass es keine Einschränkungen auf Unternehmen im Strukturwandel gibt. Der Bedarf ist aus unserer Mitgliedschaft gemeldet worden, dass für solche Fälle, wo ein Unternehmen Beschäftigte abgeben muss und ein anderes Unternehmen Bedarf hat, Beschäftigte aufzunehmen, es diese Möglichkeit der Erprobungsphase geben muss. Und die soll rechtssicher sein. Und das wird hier versucht, mit dieser Regelung hinzubekommen. Gleichzeitig ist für uns aber auch wichtig, dass damit keine finanziellen Leistungen der Arbeitslosenversicherung verbunden sind. Und das ist jetzt so auch vorgesehen. Also insofern eine Regelung, die aus unserer Sicht sinnvoll ist und tatsächlich einem Bedarf in der Praxis, in der Transformation entspricht. Entgeltzuschüsse für Arbeitgeber, die Menschen einstellen wollen, die vielleicht noch nicht den Anforderungen 1:1 entsprechen. Also Arbeitsentgeltzuschüsse gibt es ja grundsätzlich im SGB III und die werden auch genutzt. Das IRB, die Forschung des IRB hat auch gezeigt, dass Arbeitsentgeltzuschüsse ein gutes Instrument sind, was Wirkung hat.
Vielen Dank. Dann gehen wir zu der Runde der FDP. Herr Kober, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht an den Beamtenbund, an Herrn Dombrovski. Sie begrüßen in Ihrer Stellungnahme den Paragraphen 10 SGB III, Förderung junger Menschen in rechtsgreifübergreifender Kooperation, und sagen, dass der genau an der richtigen Stelle ansetzen würde. Können Sie erläutern, inwiefern Sie sich hier positive Auswirkungen in der Praxis für den Beratungsauftrag, durch diesen neuen Beratungsauftrag der BA versprechen?
Herr Dombrovski, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, es geht um einen Ausbildungsmarkt, es geht um einen Arbeitsmarkt und es geht um die jungen Menschen in oder aus der Region. Und die Arbeitsagenturen sind Kraft ihres Auftrags, aber quasi auch durch langjähriges, bewährtes, geübtes Handeln in enger Zusammenarbeit und Kooperation, Vernetzung mit den örtlichen Akteuren. Das sind die Landkreise, das sind die Städte, die kommunale Familie. Da sind aber auch qua Definition die gemeinsamen Einrichtungen. Aber es gibt Kooperation noch mit den zugelassenen kommunalen Trägern. Natürlich auch mit den Schulen. Das Thema Berufsberatung, Berufsorientierung hat Herr Zufall genannt. Aber auch die Schulverwaltung, die Schulämter sind ein Partner. Und das gilt auch für die Kammern, für Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Thema Selbstverwaltung, aber auch für Jugendhilfeträger und gemeinnützige Vereine. Und ganz wesentlich ist, bei der Einmündung, bei dem Ergebnis der Integration, ist, dass die Arbeitgeber im Bezirk per se, übrigens auch alle Verleiher, Kunden der Bundesagentur für Arbeit sind, der Arbeitgeberservice. Da ist, glaube ich, auch dieser realistische Pfad zu sehen. Und innerhalb der BA gibt es eben die Beratungsexpertise. Herr Zufall nannte die Berufsberatung vor dem Erwerbsleben. Es gibt die im Erwerbsleben. Und ganz wichtig, die BA ist Reha-Träger. Wir wissen, dass viele, viele Menschen, viele junge Menschen, dass das nicht erkannt wird, nicht rechtzeitig erkannt wird. Und ich glaube, da haben wir die Expertise. Was es aber bedarf, die BA ist nicht die BA für alles, die Bundesagentur für alles. Es muss konkrete Vereinbarungen geben auf Augenhöhe und die muss regeln die Zusammenarbeit, das Verantwortungs- und Übergabemanagement, aber eben auch den gegenseitigen Wissenstransfer und natürlich ein Stück weit Reflexion, wenn Sie so wollen, das Controlling der eigenen Abläufe und Prozesse. Insofern brauchen wir einen gemeinsamen Interaktions- und Handlungsplan und das Risiko, dass junge Menschen sozusagen zwischen den Institutionen verloren gehen, würde dadurch reduziert werden.
Herr Kober, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an den Beamtenbund. Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme die vorgesehenen Kooperationspläne und sehen dadurch das Verhältnis von Fördern und Fordern gefährdet. Ich frage Sie dazu, können Sie hier vielleicht noch mal ausführen?
Herr Dombrovski, bitte schön.
Dankeschön. Das Gelingen eines Beratungsgespräches ist von Anfang an auf den Aufbau einer guten und vertrauensvollen Beziehung angewiesen. Das ist das A und O. Und dazu gehört die Verständigung über das Anliegen, das implizite Anliegen, das Ziel oder Zwischenziele, aber auch die Abstimmung konkreter Umsetzungsmaßnahmen. Eine Art To-Do-Liste, die man weiterzuentwickeln hat im Gespräch in der Dyade. Und ein weiteres Fundament, und das halten wir für unabdingbar, ist aber auch Transparenz und Echtheit. Denn das heißt, zu Beginn gilt es, offen und ehrlich zu klären, was sind eigentlich die gegenseitigen Rechte, die die BA, sprich der Vermittler, der Berater, aber auch der Mensch auf der anderen Seite, der Kunde, die Kundin hat. Und in solch einem verstandenen Sinne steht das Prinzip des Förderns und Forderns nicht in Widerspruch zu einem Beratungsgespräch auf Augenhöhe. Im Gegenteil, wir haben viele Menschen, junge Menschen, die enttäuscht wurden, die im familiären Umfeld, im schulischen Umfeld Versprechen gebrochen sahen. Und welche Wirkung hätte es, und da bin ich so ein bisschen auch bei Professor Tüssing, welche Wirkung hat es eigentlich, wenn ich erst sozusagen alles laufen lasse, alles ist freiwillig und dann komme ich mit dem Verwaltungsakt? Ich glaube, die Wirkung auf die Beziehung wäre fatal und da würden viele aus dem Felde gehen.
Herr Kober, bitteschön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine dritte Frage richtet sich auch an den Beamtenbund. Das Erstgespräch nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit soll ja künftig auch digital möglich sein, allerdings auf ausdrücklichen Wunsch bzw. mit Zustimmung der BA. Sehen Sie darin eine Chance, die Beraterinnen und Berater zu entlasten?
Herr Dombrovski.
Die Arbeitsagenturen haben während der Covid-19-Pandemie haben mit der Videoberatung, die haben sie eingeführt und haben gute Erfahrungen gemacht. Und die beiden hier rechts von meiner Seite wissen, dass da waren nicht alle absolut begeistert am Anfang. Und man hat gesagt, wird das funktionieren? Und es hat funktioniert. Und die Rückmeldungen der Kundenbefragung, die nicht von der BA, sondern von beauftragten Dritten gemacht werden, fallen weitest überwiegend, ich glaube, es sind über 90% positiv aus. Also dass wer ja eine Videoberatung hatte, der würde sie auch beim nächsten Mal wieder wählen. Und der Vorteil ist tatsächlich, dass man eine größere Planungs- und Umsetzungsflexibilität hat durch diesen weiteren Kanal. Man kann das auch aus Mitarbeitersicht, die wir ja auch sehen, während der Mobilarbeit anbieten. Und man kann Beratungsgespräche terminieren, auch zu Zeiten, in denen die klassische Agentur für Arbeit, die Dienststelle, geschlossen ist. Ja, ich kann sozusagen im Rahmen meiner Gleitzeit kann ich das auch am späten Nachmittag oder vor 8 anbieten, was mitunter auch getan wird. Und das ist interessant, zum Beispiel während der Aktionsphase, Job-to-Job-Phase, wenn Menschen noch berufstätig sind und keine Gelegenheit haben, gerade in Flächenbezirken in die Dienststelle zu kommen. Allerdings gehen wir auch davon aus, dass ein großer Teil der Erstgespräche tatsächlich im Präsenzformat absolviert wird, gemacht wird. Weil ich glaube, dass beiderseits das Interesse besteht, sich tatsächlich mit allen Sinnen hautnah auch kennenzulernen. Gleichwohl, um es zusammenzufassen, wesentlich mehr Flexibilität, auch ausgefallene Termine können sehr schnell wieder belegt werden, sehr kurzfristig. Also wesentlich mehr Flexibilität. Allerdings braucht auch digitale Beratung dieselbe Zeit, die gleiche Zeit wie ein Präsenzformat. Danke.
Vielen Dank. Zeit war ein gutes Stichwort. Die ziehen wir in der nächsten Runde ab. Die 45
Sekunden. Sind Sie doch nicht so streng, Herr Vorsitzender.
Ja, ja. Und wir gehen zu der Gruppe Die Linke. Herr Pellmann, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, liebe Sachverständige, vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt auch noch eine Frage, und zwar konkret an Herrn Dr. Rock, zu stellen. Die Wirtschaft steckt in der Krise, die Arbeitslosigkeit steigt. Daher hat die Bundesregierung eine Wachstumsinitiative beschlossen. Dazu gehören auch Veränderungen. Das ist bereits besprochen worden im SGB III und SGB II. Die diesem Gesetz beigelegt werden sollen. Wie stehen Sie als paritätischer Wohlfahrtsverband zu der Annahme, dass eine weitere Verschärfung von Sanktionen im Bürgergeld zu einem Wirtschaftswachstum führt, beziehungsweise welche Auswirkungen auf die Betroffenen erwarten Sie tatsächlich?
Herr Rock, bitte schön.
Vielen Dank. Wir halten diese Annahme für verfehlt. Und wir sind aus der Praxis der sozialen Arbeit in unserem Verband auch jetzt schon der Auffassung, dass man die Auswirkungen sieht. Denn wir haben in der Debatte einen Untergeneralverdacht stellen der betroffenen Menschen. Wir erleben Menschen, die sich diskreditiert fühlen durch das Ausmaß dieser Debatte um die Sanktionen. Und das wird diesen Menschen nicht gerecht. Die Debatte um die Verschärfung von Sanktionen suggeriert, dass dies ein relevanter Punkt wäre und dass das ein geeignetes Mittel wäre, um Beschäftigungsförderung zu leisten. Das ist nicht der Fall. Wir wissen, dass die Ursachen komplex sind. Wir brauchen ein hohes Maß an Förderung, an dem es mangelt, auch wenn man auf die Etatansätze für die Arbeitsförderung im kommenden Haushaltsjahr blickt, wie sie sich jetzt darstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat auf dem Sanktionssystem, wie wir es in Hartz IV etabliert war, aus guten Gründen Grenzen aufgesetzt, einfach auch deshalb, weil es nicht wirksam war. Wir setzen darauf, Vertrauen in die betroffenen Menschen zu setzen, und deshalb sind Sanktionen dazu der falsche Weg.
Herr Pellmann, bitte.
Herr Dr. Rock, helfen die Regelung dieses Gesetzentwurfs betroffenen Arbeitslosen, vor allem aber den Langzeitarbeitslosen, eine gute Arbeit zu finden? Oder führen uns diese Änderungen eher zurück in die Hartz-IV-Logik Geschwindigkeit vor Nachhaltigkeit?
Herr Rock, bitte.
Vielen Dank. Diese Regelungsvorschläge führen in der Tat zurück in Hartz-IV-Zeiten. Sie verschärfen sie zum Teil noch. Es ist eine Abkehr von den Prinzipien des Bürgergeldes, wie wir sie formuliert finden. Bloße Meldeversäumnisse mit 30% Sanktionen auf das Existenzminimum zu setzen, wie es in der Debatte zum Teil suggeriert wird, das wäre verheerend, das ist maßlos. Die Verschärfung der Sanktionen bei einzelnen Pflichtverletzungen, wie es auch in Teilen der Debatte in Rede steht, ist unverhältnismäßig. Sie betrifft auch immer die Familien, die damit zu tun hatten. Und gerade die ebenfalls diskutierte Verkürzung der Karenzzeiten schafft neue Bürokratie und suggeriert, dass bei den Betroffenen noch viel Geld zu holen ist. Das ist weit ab von der Realität. Gerade die von Ihnen genannten Langzeitarbeitslosen sind Menschen, da sind lange keine Ersparnisse mehr da. Wie man da trifft, das sind Familien, das sind Selbstständige, die ein paar Rücklagen gebildet haben, die künftig sehr viel schneller bedroht sind, dass diese Rücklagen angerechnet würden.
Vielen Dank, Herr Rock. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist die der SPD wieder. Frau Pavlik beginnt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an Frau Fix von der Caritas und betrifft den Punkt zur Förderung der begleitenden berufsbegleitenden Sprachkurse, die in der Formulierungshilfe zur Wachstumsinitiative vorhanden sind. Und zwar sind ja berufsbegleitende Sprachkurse und verpflichtende Integrationsmaßnahmen, Integrationspraktika-Maßnahmen, um geflüchtete Menschen vor allem schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dort den Zugang einfacher zu machen und ja eben die Integration zu beschleunigen. Welche Rolle messen Sie dem Ganzen zu und wie wichtig ist aus Ihrer Sicht, aus der Praxis, auch Sprache bei der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt?
Vielen Dank, Frau Fix, bitte.
Sprachkenntnisse haben für uns eine Schlüsselfunktion für die Integration. Allgemeine und berufliche Sprachkurse werden im Moment in unserer Wahrnehmung sehr stark vor der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gemacht. Wir halten es aber für sehr wichtig, das auch im beruflichen Bereich begleitend zu machen, weil da kommt man gleich in die Situation, dass man natürlich das, was man erlernt hat, auch sehr gut anwenden kann und auch dafür das Vokabular lernen kann. Deswegen ist es gut, dass im Gesetz Gesetzentwurf hier entsprechende Regelungen vorgesehen sind, der Arbeitgeberzuschuss. Bei den Integrationspraktika haben wir etwas Bedenken mit dieser verpflichtenden Regelung. Aus unserer Sicht kommt es vielmehr darauf an, dass das Ganze in ein gutes Beratungssetting reingeholt wird, dass die Menschen entsprechend begleitet werden in diesen Praktika. Und das A und O ist, dass es diese Sprachkurse überhaupt gibt. Im Moment haben wir da ein ziemliches Defizit. Und wenn es nicht zu mehr Angeboten kommt, läuft diese Regelung leider ins Leere.
Vielen Dank. Der Herr Peik, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an Herrn Kreisdirektor Schad. Mit Blick auf die Zeit, die Wachstumsinitiative wurde angesprochen, vielleicht in kurzen Schlagworten. Welche Schlussfolgerungen für Gesetzesänderungen ziehen Sie aus der Evaluation des Teilhabechancengesetzes, insbesondere mit Blick auf den sozialen Arbeitsmarkt?
Herr Schad, bitte.
Der Paragraph 16i ist ja ein sehr erfolgreiches Konzept, beziehungsweise Instrument gegen Langzeitarbeitslosigkeit, was aber auch finanziert werden muss. Das ist mit der derzeitigen Ausstattung des EGTs nicht möglich. Umso wichtiger wäre eine gesetzliche Verankerung des Passiv-Aktiv-Transfers. Auch eine Ausdehnung, wie angedacht, über weitere Instrumente ist durchaus aus Sicht der Jobcenter wünschenswert, mit folgenden Einschränkungen. Erstens bedürfte es einer Dynamisierung. Zweitens glaube ich nicht, dass die 700 Millionen Euro in Gänze ausreichen werden. Vor dem Hintergrund dürfte es nicht zu einem Windhundprinzip kommen, insbesondere wenn es eine Verstetigung, also eine Verpflichtung der Inanspruchnahme geben würde. Darüber hinaus ist das Coaching der entscheidende Faktor des Erfolges. Hier sollte den Jobcentern mehr Möglichkeit gegeben werden, heißt auch die Arbeitgeber nach einem Jahr dazu zu bringen bzw. zu verpflichten, dafür für das Coaching freizustellen, wäre ein entscheidender Aspekt.
Vielen Dank, Frau Klose, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Fix von der Caritas. Wie beurteilen Sie die Vorschläge des Deutschen Vereins zur Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, beispielsweise die Idee, einen Kooperationsauftrag an die Jobcenter zu formulieren für gemeinsame Projekte, zum Beispiel mit der Rentenversicherung?
Frau Fix, bitte.
Ich bin dankbar, dass Sie das Thema aufrufen. Der Deutsche Verein hat zu dem Thema psychisch kranke Menschen eine Empfehlung gemacht. Der Deutsche Caritasverband ist Mitglied im Deutschen Verein und hat das sehr unterstützt. Wir haben da eine Gruppe aufgerufen, die wirklich sehr, sehr hilfebedürftig ist. Die Krankenkassen gehen von bis zu 30% aus der Menschen, die diese Hilfen wirklich brauchen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da auch Kooperationen, insbesondere mit dem Reha-Träger, mit der Rentenversicherung in den Blick nehmen. Die Jobcenter sollten hier dauerhaft auch im Austausch sein, auch mit Blick auf eine Rückkehr nach einer erfolgreichen Maßnahme. Und auch das SGB V ist in den Blick zu nehmen, Paragraph 20 der Präventionsauftrag.
Frau Klose, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine letzte Frage geht an Herrn Schad. Wie beurteilen Sie das? Wäre es sinnvoll, die Ausnahmetatbestände nach Paragraph 10 SGB II in Bezug auf Frauen so zu verändern, dass diese stärker einbezogen werden können, wenn Kinder über einem Jahr, aber unter 3 Jahren im Haushalt leben?
Herr Schad, bitte.
Die Erfahrung ist, dass viele dieser Frauen weder über die freiwilligen Angebote und Leistungen vollumfänglich informiert sind, noch für sich eine persönliche Arbeitsmarktperspektive haben. Natürlich ist das Thema Kinderbetreuung hier elementar und ein Problem, aber mit Blick auf eine Verpflichtung einer Nachkommen einer Einladung zur Beratung nach einem Jahr würde ich eine entsprechende Verschärfung befürworten.
Vielen Dank. Wir gehen zu der Fragerunde der CDU-CSU. Herr Aumer, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Meine erste Frage oder meine ersten beiden Fragen wären an die BDA, die Frau Robreu. Ich würde gerne die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes erfragen wollen. Und wir erleben ja erneut, dass die Bundesregierung wieder Leistungen auf den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit verschiebt. Ich würde Sie gerne fragen wollen, was sind denn aus Ihrer Sicht die Auswirkungen auf die Bundesagentur für Arbeit, wenn man den Haushalt der BA sieht? Das wäre die erste Frage. Und die zweite: Die Frau Schmalhorst hat vorher die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass da nur Geld des Bundes kommen könnte. Wie sehen Sie denn diese Hoffnung begründet? Das wäre meine Frage an die Frau Robra gewesen und dann an den Herrn Professor Thüsing. Die Frau Schmalhorst hat vorher 259 Mitarbeiter angesprochen, die errechnet worden sind. In Ihrer Stellungnahme weisen Sie auf die erheblichen Unterschiede zwischen angenommenen und tatsächlichen Personalkosten hin. Welche Auswirkungen hat diese Kostenlücke?
Frau Robra, bitte.
Ja, also das Vorgehen, Aufgaben und damit auch Kosten in die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung zu verlagern, das hat ja mittlerweile Methode. Und das sehe ich gerade als Vertreterin der Beitragszahlenden, also eines Teils der Beitragszahlenden und Vertreterin und auch Mitglied einer selbstverwalteten Arbeitslosenversicherung extrem kritisch. Um ein paar Beispiele aus der letzten Zeit zu nennen, Haushaltsfinanzierungsgesetz, Übertragung FBW Reha mit erheblichen Kosten verbunden, 900 Millionen, wahrscheinlich sogar mehr, wahrscheinlich über 1 Milliarde. Dann soll die Beitrag, die Arbeitslosenversicherung, die IT-Schnittstelle zur Umsetzung dieser Aufgabenübertragung auch noch selber bezahlen, und zwar die IT-Schnittstelle zu den zugelassenen kommunalen Trägern, obwohl die natürlich auch davon profitieren. Dann die Übertragung der Anerkennung und Qualifizierungsberatung, das wurde gerade schon erwähnt. Das sehen wir insgesamt nicht als Aufgabe der Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitslosenversicherung hat keine Kompetenz im Bereich Anerkennung. Verweisberatung macht sie jetzt schon, soll sie zukünftig auch machen, aber nicht die Anerkennungsberatung übernehmen, nur in Anführungsstrichen, weil die ISF-Förderung ausläuft. Deswegen genauso kritisch die Finanzierung der zentralen ZSBA zur Beratung von Menschen, die sich noch im Ausland befinden. Hier sollen also Beitragszahlende aus dem Inland die Beratung von Menschen im Ausland zu Anerkennungsfragen finanzieren. Auch die Arbeitsentgeltzuschüsse zur Freistellung von Sprachkursen durch die Arbeitslosenversicherung sehen wir extrem kritisch, weil der Spracherwerb Aufgabe der Betriebe und Beschäftigten ist, aber jedenfalls nicht der Arbeitslosenversicherung. Und in einer der vielen Formulierungshilfen zum Gesetz soll ja auch noch die BA wahrscheinlich kostenfrei YouConnect zur Verfügung stellen. Das führt dazu, dass sich die BA nicht mehr auf ihre Kernaufgabe, nämlich die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung, konzentrieren kann und sich nicht auf die zukünftigen Herausforderungen angesichts der Wirtschaftslage und der Arbeitsmarktlage vorbereiten kann. Darauf hat auch Frau Nahles noch mal ausdrücklich hingewiesen, sowohl am parlamentarischen Abend als auch in der Öffentlichkeit, in der Presse. Die Rechtskreise SGB III und SGB II verschwimmen immer mehr. Das führt zu einer zweckwidrigen Verwendung von Beitragsmitteln, die verfassungswidrig ist. Deswegen denken wir, dass wir in der nächsten Legislaturperiode eine grundlegende Strukturreform in der Arbeitslosenversicherung brauchen. Die BA ist deswegen nicht in der Lage, sich organisatorisch und finanziell auf Krisen vorzubereiten. Das kann ihr nicht gelingen. Die Rücklage ist abgebaut und es kann nicht mehr gelingen, angesichts der immensen Kosten, die auf die BA verlagert wird, eine Rücklage wieder aufzubauen. Und weitere Vorhaben drohen ja möglicherweise noch. Letztendlich führen zusätzliche Aufgaben auch langfristig zu steigenden Beitragssätzen. Und wir sehen ja jetzt schon die Entwicklung der Beitragssätze extrem kritisch. Wir wägen uns auf 50% Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu. Und das muss verhindert werden. Und gerade steigende Beitragssätze in der Sozialversicherung belasten gerade auch Menschen mit geringem Einkommen.
Vielen Dank, Frau Robra. Herr Thüssing, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, dass die finanziellen Mittel der Bundesagentur für Arbeit nicht das Reserveportemonnaie für staatliche Aufgaben ist. Das ist eine Unart, die der Gesetzgeber vielleicht aus der Not geboren in ganz verschiedenen Zusammenhängen in jüngster Zeit immer wieder versucht hat. Das geht auch über den Bereich der Bundesagentur für Arbeit hinaus. Wir haben den Transformationsfonds im zur Krankenhausreform, wo man auch die Versicherten zur Kasse bittet bei Aufgaben, die letztlich staatlicher, gesamtstaatlicher und gesamtgesellschaftlicher Natur sind. Diese Trennung zwischen Versichertengeldern und Steuergeldern sollte beibehalten werden, weil sie unterschiedlichen Zwecken, unterschiedlichen Rechtskreisen und unterschiedlichen Quellen herrühren. Das ist auch nicht dadurch schön zu reden, dass man sagt, es ist ja nicht so viel, vor allem, weil man am Ende feststellt, vielleicht ist es dann doch mehr. Ich wurde konkret gefragt nach den Kosten, die einerseits im Gesetzentwurf genannt werden, das ist von Stundensätzen von 47 Euro. In der Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit einschließlich Sachkostenpauschal geht man von 87 Euro aus. Wenn man diese Zahlen als die mit der Sache vielleicht vertrautere Quelle für richtig hält, dann wären das direkt 1,85-fach mehr an Aufwand, und weil es sich nicht nur um einen Einmalaufwand handelt, sondern um einen jährlich verstetigten Aufwand, muss man sehen, dass das etwas ist, was langfristig Folgen zeigen wird. Insofern noch einmal, was eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, sollte auch gesamtgesellschaftlich finanziert werden. Und wenn man sie nicht finanzieren kann, darf man sie nicht auf den Weg bringen, oder man muss überlegen, was man stattdessen, was nicht so wichtig ist, vielleicht sein lässt.
Vielen Dank, Herr Thüssing. Die nächste Runde ist die der Bündnis 90 Die Grünen. Frau Müller-Gemmeke, bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an BA und an Caritas, Frau Dr. Birgit Fix. Die rechtskreisübergreifende Kooperation bei der Förderung junger Menschen wird ja in vielen Stellungnahmen durchaus begrüßt. Gleichzeitig wird davor gewarnt, dass es irgendwie keinen, ich sage jetzt mal, Verschiebebahnhof geben darf. Es wird ein Gleichklang der wesentlichen Beteiligten angemahnt. Meine Frage ist, müsste die Verpflichtung in allen Rechtskreisen, also SGB II, 8, 9 und 12, verankert werden? Und wenn ja, warum?
Danke, Frau Fix, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat ein Thema, das uns große Sorgen macht. Also gut ist wirklich, dass im SGB III jetzt für die jungen Menschen, die im Moment nicht im Bürgergeld sind und die aber eine Förderung brauchen, hier ein Förderinstrument analog zum 16H auch im SGB III verankert wird. Es besteht aber aus unserer Sicht wirklich die Gefahr, dass sich in Zeiten knapper Kassen Jugendhilfeträger und vielleicht auch Jobcenter versuchen, hier zu verabschieden. Und es wäre sehr, sehr wichtig, in allen Förderkreisen diese Verpflichtung zur rechtskreisübergreifenden Tätigkeit zu verankern. Wir haben im Moment im SGB I bereits eine Verpflichtung drin stehen, Paragraph 15 und 16, sehen aber trotzdem, dass Verschiebebahnhöfe massiv passieren. Und deswegen wäre es sehr wichtig, das in allen Rechtskreisen zu verankern und auch im 28b zu verankern, dass die Jugendhilfe Paragraph 13 SGB 8 hier mit einzubeziehen ist.
Vielen Dank. Und dann war die Frage noch an die BA. Herr Zofall.
Wir teilen die Auffassung, dass nicht nur die BA im SGB III verpflichtet werden sollte, hier zu kooperieren und aktiv zusammenzuarbeiten, sondern dass die anderen Partner, die Jugendhilfe und die Grundsicherung, ebenso hier in eigenen Gesetzesgrundlagen auch zur Kooperation verpflichtet wird. Und deswegen würde ich die Auffassung so teilen.
Frau Müller-Gemmerke, bitteschön.
Vielen Dank für die klaren Antworten. Meine zweite Frage geht an den Paritätischen, an Herrn Dr. Rock. Sie haben die Meldepflicht, also in den Formulierungshilfen bin ich jetzt kritisiert. Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern?
Herr Rock, bitte.
Wir kritisieren allgemein in der Debatte, dass das Vertrauen in die Beschäftigten sehr stark oder in die arbeitslosen Menschen sehr stark leidet. Wir finden, dass da ein völlig falscher Zungenschlag hereinkommt in die Debatte und dass man deshalb daran arbeiten muss, bestmöglich die Beschäftigungsförderung auszugestalten. Das, was mit Formulierungshilfen, die im Umlauf sind, da genannt werden, das ist da in keiner Weise ein Beitrag dazu. Im Gegenteil, das schreckt ab. Und das ist besonders bei benachteiligten Zielgruppen ein großes Problem, was wir auch aus der Praxis der sozialen Arbeit feststellen. Es sind Menschen, die werden verunsichert. Es sind Menschen, die gehen dann vielleicht aus dem System. Wir wissen, dass die Vermittlungsquoten in Arbeit viel zu niedrig sind durch die Jobcenter. Und wir müssen an der Stelle alles dafür tun, dass Menschen Vertrauen in den Sozialstaat haben, dass sie sich nicht dadurch bedroht fühlen. Und vor dem Hintergrund sind wir gegen die Verschlechterung der Rechtssituation, wie sie auch in solchen Formulierungshilfen dann angelegt ist.
Vielen Dank, Frau Müller-Gemmerke.
Dann hätte ich jetzt noch eine Frage an Frau Dr. Birgit Fix von der Caritas. Sie schreiben, dass die 30-prozentige Kürzung bei Meldeversäumnissen für Sie als sehr unverhältnismäßig erscheint. Und vielleicht könnten Sie da noch ein bisschen erläutern, warum und wieso.
Frau Fix, bitte.
Mache ich gerne. Also diese 30-prozentige Kürzung bei den Meldeversäumnissen halten wir für ein sehr schwieriges Thema. Meldeversäumnisse können aus unterschiedlichen Gründen passieren. Es passiert kurzfristig was. Die Jobcenter sind telefonisch mitunter nicht sehr gut erreichbar. Und man muss immerhin bedenken, von diesen Kürzungen sind die ganzen Bedarfsgemeinschaften mit betroffen. Also auch Kinder und Jugendliche, die drin in der Bedarfsgemeinschaft leben, die dann Teilhabeprobleme haben können. Wir glauben, dass bei solchen Versäumnissen das Thema nicht so hochgehängt ist, dass gleich eine Arbeitsmarktaufnahme oder irgendwas dergleichen in Gefahr sind. Deswegen halten wir diese 30-prozentige Kürzung für überzogen.
Frau Müller-Gemmerke.
Dann würde ich noch mal die Caritas fragen. Und die Karenzzeit hat aus unserer Sicht durchaus zur Entbürokratisierung beigetragen. Und ich glaube, Sie schreiben, dass bei den Plänen, die Karenzzeit abzusenken, dass eben der Verwaltungsaufwand und der erhoffte Effekt irgendwie nicht entsprechend abgewogen worden wäre. Vielleicht könnten Sie das noch erläutern in 35 Sekunden.
Frau Fix.
In der Tat sehen wir, dass durch diese Regelung ein hoher bürokratischer Aufwand betrieben wird. Wir waren froh, als diese Regelung infolge von Corona jetzt verstetigt wurde. Und wir finden, dass die Jobcenter, die ja sowieso mit Verwaltungsmitteln und Eingliederungsmitteln sehr gering ausgestattet sind, sich auf die Themen konzentrieren sollten, die wichtig sind, nämlich die Integration in Arbeit. Und diese Regelungsänderung im Karenzbereich ist wahnsinnig bürokratisch, kostet Zeit und bringt aus unserer Sicht nichts, die Menschen in Arbeit zu bringen.
Punktlandung. Herr Kober, bitte, von der FDP-Fraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Frage in der zweiten Runde geht an den Deutschen Landkreistag, Herrn Dr. Mempel. Sie kritisieren ja einige der Maßnahmen, zum Beispiel den Paragraphen 9 SGB III und Paragraphen 10 SGB III, wo es beide Male geht um die Förderung junger Menschen und der jeweiligen Zuständigkeiten. Sie kritisieren diese Regelungen dahingehend, dass eine weitere gesetzliche Festschreibung nicht erforderlich sei. Aus der Praxis hingegen hört man immer wieder, dass die Förderung und Beratung über Menschen besser werden müsste. Wie bewerten Sie die Situation bzw. den Gesetzentwurf?
Herr Membel, bitte.
Ja, in der Tat, da ist Luft nach oben, da ist Verbesserungspotenzial erkennbar. Es wurde schon vorher gesagt, wir haben das Instrument der Jugendberufsagenturen, wo Jugendhilfe, Arbeitsagenturen und Jobcenter zusammenarbeiten. Da besteht ein großes Problem darin, dass der Datenschutz sehr enge Grenzen setzt. Es wurde auch schon gesagt, dass die finanzielle Ausstattung, insbesondere der Jobcenter, nach wie vor schwierig ist und droht im nächsten Jahr nahezu prekär zu werden. Auch hier wäre Handlungsauftrag sozusagen für den Haushaltsgesetzgeber für das nächste Jahr draufzulegen, Geld draufzulegen, um eben Zusammenarbeit zu unterstützen, zu ermöglichen. Wir halten nichts davon, die ohnehin bestehenden gesetzlichen Zusammenarbeitsverpflichtungen im SGB II und SGB III hier noch mal quasi klarstellend mit einem umfangreichen Gesetzeswerk nachzuziehen, weil wir denken, es gibt einen ausreichenden gesetzlichen Rahmen, um hier zu kooperieren. Probleme sind eher die genannten.
Herr Kober, bitte.
Vielen Dank. Meine zweite Frage, Herr Vorsitzender, geht an die Bundesagentur für Arbeit. Mit dem SGB III, mit dem Paragraphen 10 SGB III geht ein neuer Aufwand für die BA einher. Beziffert wird der mit 4,8 Millionen Euro. Zusätzlich ist ein Bedarf genannt von 126 Koordinatoren zu je 0,5 Vollzeitäquivalenten. Neue Mittel gibt es ja nicht. Welche Aufgaben fallen denn dann an anderer Stelle weg? Oder können Sie die durch effizientere Strukturen, Digitalisierung oder Ähnliches kompensieren?
Wer möchte, Herr Zofall? Jawohl, bitteschön.
Muss sich um ein Irrtum handeln. Wir hatten die Aufwände dafür auch beziffert und die sind auch jeweils in der Stellungnahme hinterlegt. Also insofern kann ich Ihre Auffassung an der Stelle nicht teilen, Herr Kober.
Dankeschön, Herr Kober.
Eine Frage an die auch Bundesagentur für Arbeit zum Thema Teilhabe. Ich weiß nicht, ob Sie sich da auch mit befassen. Der Paragraph 73 SGB III regelt ja den Eingliederungszuschuss. Dort soll der Anspruch ausgeweitet werden von Menschen mit Schwerbehinderung auf Menschen mit Behinderung ohne Schwerbehinderung. Mit wie vielen zusätzlichen Berechtigten ist zu rechnen? Und wie ist der Nachweis einer Behinderung ohne Schwerbehinderung zu erbringen, wenn kein Schwerbehindertenausweis vorliegt?
Herr Zofall, bitte.
Zunächst begrüßen wir das, dass gegebenenfalls auch Teilhabechancen für Menschen erhöht werden, die vielleicht behindert sind, also ein Rehabilitationsverfahren durchlaufen, aber eben nicht formal schwerbehindert sind. Die Experten bei uns im Haus haben gesagt, es wird nur einen sehr geringen Aufwuchs geben. Genau konnte man das jetzt auf die Schnelle aber nicht feststellen oder festlegen, was das einen Aufwuchs geben würde.
Herr Kober, bitte.
Ja, vielleicht eine letzte Frage an die Bundesagentur für Arbeit. Wo liegt der Vorteil in den neuen gesetzlichen Aufträgen zur Unterstützung junger Menschen, also Paragraph 10 beispielsweise? Denn unter anderem kritisiert ja der Deutsche Landkreistag diese neue Regelung und sagt, es sei bereits Aufgabe der BA.
Auch hier der Herr Zofall. Jawohl.
Ja, ich glaube, der Herr Dombrovski hat da vorher schon sehr, sehr ausführlich dargestellt, wie wir als Bundesagentur für Arbeit, als Berufsberatung vor dem Erwerbsleben an der Schule versuchen, auch diejenigen zu identifizieren und künftig noch stärker zu identifizieren, ja, die drohen, eben ohne eine Anschlussperspektive dann ins Arbeitsleben entlassen zu werden, aus der Schule heraus. Und ich glaube, das genau zu verhindern und frühzeitig mit allen Partnern das intensiv einzuläuten, ist notwendig. Wir nehmen wahr nach der Pandemie, dass es zunehmend mehr junge Menschen gibt, die schwierige Startbedingungen haben. Das ist nicht nur Migrationshintergrund und das ist auch nicht nur SGB-II-Hintergrund, sondern auch in Familien, die keinerlei Leistungen beziehen, ist das ein Thema, das stärker bearbeitet werden muss. Und deswegen würden wir diese Verstärkung auch begrüßen.
Vielen Dank. Wir kommen zur Runde der SPD. Und da hat das Wort Frau Annika Klose.
Ja, meine Frage geht an den DGB. Welchen Einfluss könnten Änderungen am Zuflussprinzip im SGB II, zum Beispiel hin zu einem normativen Zuflussprinzip, haben und die Anpassung bei den Zuverdienstgrenzen im SGB XII, insbesondere für Leistungsbezieherinnen nach dem vierten Kapitel des SGB XII?
Frau Eier, dann bitte schön Herrn Kückler.
Danke für die Frage. Beim Zuflussprinzip sehen wir insbesondere als DGB Handlungsbedarf für die Fallkonstellation, dass ein Geldfluss verspätet zufließt, beispielsweise Sozialleistungen, die vor Gericht erstritten werden mussten, sodass sozusagen der Zahlungszeitpunkt während der Bürgergeldzeit liegt, der Zahlungsanspruch oder vorentstanden ist. In der Konstellation würden wir sagen, man sollte von dem tatsächlichen Zufluss absehen und die Zuordnung nach dem Zeitpunkt, in dem die Leistung entstanden ist, bemessen. Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass dieses Einkommen nicht mehr als Einkommen angerechnet wird, sondern als Vermögen. Zum zweiten Teil der Frage, Freibetrag in der Grundsicherung im Alter. Da haben wir im Moment sehr niedrige Freibeträge von 282 Euro maximal, die deutlich darunter liegen, was beim Bürgergeld möglich ist. Nun ist unbestritten, dass beide Sozialsysteme eine ganz andere Funktion haben und auch der Status von Erwerbsarbeit in beiden Systemen ein ganz anderer ist. Nichtsdestotrotz wird dieser niedrige Freibetrag von vielen RentnerInnen als ungerecht erlebt, insbesondere wenn sie sozusagen vom Bürgergeld mit der Beschäftigung in die Grundsicherung wechseln und da halt Nachteile haben. Also die DGB wird hier vorschlagen, den Freibetrag im vierten Kapitel anzuheben.
Vielen Dank. Herr Peik, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an den Deutschen Gewerkschaftsbund, und zwar mit Blick aufs SGB III. Sehen Sie aktuell Probleme bei den Sperrzeiten im SGB III oder sehen Sie da Änderungsbedarfe?
Da ist die Frau Räder gefragt. Frau Räder,
Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wir sprechen uns dafür aus, von einer Sperrzeit bei der Arbeitssuchmeldung beziehungsweise wenn diese unterlassen wird, abzusehen und § 159 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 9 SGB III zu streichen. Die Regelung ist nicht zielführend, weil diejenigen, denen Arbeitslosigkeit droht, ohnehin an einer frühzeitigen Information der Agentur für Arbeit interessiert sind, damit diese möglichst früh zur Vermeidung der Arbeitslosigkeit auch tätig werden kann. Sie trifft diejenigen mit einer zusätzlichen finanziellen Einbuße, die durch die Arbeitslosigkeit ohnehin einen Einkommensverlust haben. Außerdem schlagen wir bei den Sperrzeiten vor, dass es keine Sperrzeit mehr gibt, wenn eine Arbeit, die nicht der Qualifikation entspricht, aufgegeben wird, um Zeit für Sprach- und Anpassungsqualifizierungen zu haben. Das ist etwas, was unsere Beratungsstellen uns auch zurückgemeldet haben. Dies ist im Sinne auch der Gewinnung von Fachkräften und wir haben in unserer Stellungnahme einen entsprechenden Formulierungsvorschlag vorgelegt.
Vielen Dank. Herr Babendick, bitte.
Ja, meine Frage geht an den DGB zur Wachstumsinitiative-Formulierung. Wie beurteilen Sie die 30-tägige Frist für die Entscheidung über Beschäftigungserlaubnisse gemäß § 61 des Asylgesetzes? Welche konkreten Einsparungen im bürokratischen Aufwand erwarten Sie und in welchem Maße wird dieser Ansatz den Zugang von Asylbewerberinnen zum Arbeitsmarkt tatsächlich verbessern?
Frau Räder, bitte.
Also richtig ist, dass die Ausländerbehörden überlastet sind und dass das dazu kommt, dass bei Menschen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung häufig sehr lange Wartezeiten sind, damit sie ihre Arbeitserlaubnis bekommen. Das ist allerdings nicht Anlass für die Regelung, sondern der Anlass für die Regelung ist nicht die Vereinfachung des Arbeitsmarktzuganges, sondern das ist praktisch die Entlastung der Ausländerbehörden oder beziehungsweise ist die Reaktion auf die hohe Belastung der Ausländerbehörden. Und wenn man sagt, da sollen also Einsparungen im bürokratischen Aufwand entstehen, das darf grundsätzlich nicht das Ziel von Genehmigungsfiktionen sein, sondern das muss es sein, dass Verfahrenshemmnisse, die nicht in den Einflussbereich von Antragstellerinnen liegen, nicht auf Dauer der Rechtsverwirklichung im Wege stehen. Verfahrensvereinfachung oder die Herabsetzung materieller Genehmigungsanforderungen legitimieren sie hingegen nicht. Letzter Punkt ist, und das hat die Bundesagentur für Arbeit ja in ihrer Stellungnahme auch angesprochen, die weisen zu Recht darauf hin, dass bei Eintritt der Genehmigungsfiktion eine Prüfung durch sie entweder noch nicht erfolgt ist oder dass trotz Ablehnung zur Beschäftigungsaufnahme kommen kann. Es besteht also die Gefahr, dass eine Beschäftigung aufgenommen wird, die ansonsten wegen Verstoßes gegen Arbeitnehmerinnenrechte und oder Nichtzahlung des tariflichen oder ortsüblichen Lohnes nicht genehmigt worden wäre. Und dies kann zu ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen und Wettbewerbsverzerrungen führen. Es ist also dringend sicherzustellen, dass diese Arbeitsmarktprüfung auch in Zukunft erfolgt.
Vielen Dank. Frau Pavlik, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die BA und so ein Stück weit über die Regelung des SGB III Modernisierungsgesetzes hinaus. Sie haben vorhin das Stichwort Datenschutz erwähnt, unter anderem. Welche weiteren Regelungen halten Sie denn für sinnvoll, damit Verfahren einfacher, bürgerfreundlicher, digitaler werden?
Ich bitte um eine kurze Antwort.
Das ist in 3 Sekunden nicht möglich.
Nehmen Sie 6 Sekunden.
Genau. Digitalisierung, und zwar von beiden Seiten, also für Kundinnen und Kunden, aber auch für die Verwaltung, ganz wichtig. An meiner Stelle immer kundenfreundliche Sprache auch an dieser Stelle in beiden Rechtskreisen als dringende Herausforderung. Und die Datenschutzproblematiken sind bereits von den Kolleginnen und Kollegen angesprochen worden.
Ja, vielen Dank. Dann gehen wir zur Runde der CDU-CSU. Herr Wittegger, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Duncker. Sie haben im letzten halben Jahr mehrere Brandbriefe zur Situation in den Jobcentern an die Bundesregierung geschrieben. Sie haben darunter unter anderem formuliert, dass hier ein Kaputtsparen auf Kosten der Gesundheit der Jobcenter-Mitarbeiter stattfindet. Können Sie vor dem Hintergrund uns bitte die nun angedachte monatliche Meldepflicht erläutern, was das mit den Beschäftigten oder für die Beschäftigten bedeutet?
Vielen Dank, Herr Duncker.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Frage. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Krankenstände von annähernd 9%. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten, dass KollegInnen ausstempeln und weiterarbeiten, um ihre Arbeit verrichten zu können und das Pensum erledigen zu können. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchführen mit erfreulichen Ergebnissen im Zusammenhang soziales, Teamzugehörigkeit, Kollegialität und auch Bindung an die Beschäftigung, Sinnhaftigkeit der Beschäftigung, gleichzeitig aber verheerenden Ergebnissen in Bezug auf die arbeitsquantitativen Anforderungen, mit verheerenden Ergebnissen in Bezug auf die emotionalen Belastungen im Zusammenhang mit der Arbeit, dann haben Sie so ein bisschen ein Gefühl und einen Eindruck, wovon wir in den Jobcentern und der Arbeitssituation dort eigentlich sprechen. Der Herr Mempel hat es vorher schon angesprochen, garniert wird das Ganze mit einer im kommenden Haushaltsjahr noch verschärften Haushaltslage, die in keiner Weise irgendwo die Mittel zur Verfügung stellt, dass wir unser laufendes Geschäft bewerkstelligen könnten. Wenn wir als Basisjahr das Jahr 2022 nehmen würden, wo wir rund 10 Milliarden Ist-Ausgaben im Eingliederungstitel und im Verwaltungskostentitel hatten und dann gegenrechnen die Inflation, die wir seither hatten, die Personalkostensteigerungen, die wir seither hatten und die Fallzahlensteigerungen, dann würde ich mit einer realen Unterdeckung des Globalbudgets, Eingliederungstitel und Verwaltungskostentitel im Haushaltsjahr 2025 von rund 1,8 Milliarden kalkulieren. Ich bin kein Ökonom, ich muss zugeben, das ist so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber es ist eher konservativ. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in keiner Weise dafür aufgestellt, jetzt die arbeitslosen Leistungsberechtigten monatlich einzuladen. Das verkommt zu einer reinen Anwesenheitskontrolle und hält uns von unserem eigentlichen Geschäft nur ab.
Herr Wittig, bitte. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Schmalhorst. Und zwar hat die Bundesregierung auf meine Anfrage berichtet, dass diese geplante Meldepflicht ungefähr 351 Millionen Euro zusätzliche Mehrkosten bzw. Personalausgaben bedeuten würde. Können Sie diese Zahl bestätigen? Haben Sie andere Zahlen oder gar keine Zahlen? Frau Schmalhorst, bitte.
Die Zahlen sind ja aus der Antwort des BMAS. Von daher, ich habe keine andere Zahl als die 351 Millionen.
Herr Wittiger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Thüsing. Könnten Sie bitte uns noch mal aus verfassungsrechtlicher Sicht einmal den Spielraum bewerten, den wir als Gesetzgeber haben, was zum Beispiel angeht, die Karenzzeit bei Schonvermögen und bei den Wohnkosten gänzlich abzuschaffen und auch wie der Spielraum bei den Sanktionen bis hin zu Totalsanktionierung ist?
Herr Thüsing, bitte.
Ja, sehr herzlichen Dank für die Frage. Es hat mir in der Tat ein wenig in den Fingern gezuckt, mich fast zu melden, als hier Ausführungen gekommen sind. Über die Sanktionen, die man an Meldeverstöße knüpfen will, kann man lange politisch streiten. Aber man sollte nicht das Bundesverfassungsgericht dafür missbrauchen, zu sagen, es ginge nicht. Das ist etwas, was politisch entschieden werden muss. Und das Bundesverfassungsgericht hat vor fast genau 5 Jahren, ich glaube, war 5. November 2019, ja nochmal ausdrücklich die breiten Ermessensspielraum betont, den der Gesetzgeber dabei hat, Sanktionen zu formulieren. Und wer dagegen ist, der muss sich letztlich die Frage stellen, was der Kern einer Meldepflicht ausmacht. Eine Meldepflicht ist nur dann Pflicht, wenn eine Verletzung der Pflichten Konsequenzen hat. Sonst wäre es ein unverbindlicher Meldevorschlag, eine Meldehoffnung, eine Meldeerwartung, aber keine Pflicht. Insofern sollte man sich schon klar sein, dass man irgendwelche Sanktionen braucht oder man schafft die Meldepflicht ganz ab. Die Meldepflichten abzuschaffen, aber wäre dann doch ein Schritt, der dem Grundsatz des Forderns und Förderns einen ganz massiven Schritt weit abgeht. Ich glaube, das wäre sicherlich nicht der richtige Weg, zumal man sehen muss, die Meldepflicht ist der erste Schritt, um ins Gespräch zu kommen. Und in der Begründung des Gesetzes zur Einführung des Bürgergeldes steht das ausdrücklich auch noch mal so drin. Vertrauensvolle Zusammenarbeit setzt voraus Vertrauen auf beiden Seiten, Vertrauen in die Redlichkeit und Vertrauen in Einhaltung der Spielregeln. Und das muss von der staatlicherseits und von Seiten der Agentur erwartet werden dürfen. Das muss aber auch von Kundinnen und Kunden erwartet werden dürfen. Nur dann ist das tatsächlich auf Augenhöhe. Nur dann nimmt man den Menschen ernst, wenn man sein Verhalten auch Konsequenzen folgen lässt. Und deswegen glaube ich, entscheiden Sie das politisch klug, aber tun Sie nicht so, als würde das, was Sie nicht wollen, nicht gehen.
Dann sind wir mit der Befragungsrunde durch und kommen jetzt in die letzte, in die freie Runde. Und da beginnt Frau Hui, bitte schön.
Herzlichen Dank. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Dunker. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die Neuerungen in den Jobcenter schneller umgekrempelt werden, als sie seriös evaluiert werden können, wenn ich es mal zusammenfasse. Und ich vermute aber, dass Sie trotzdem nicht wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich schließe das aus unserem letzten Besuch in einem ja, Vorzeige-Jobcenter, wo wir gehört haben, es darf auf keinen Fall so weitergehen. Denn nur 10% der Menschen, die dort betreut werden, sind arbeitsmarktnah, können vermittelt werden, 90% arbeitsmarktfern, mit zunehmender Tendenz durch weitere Einwanderung. Sind Sie nicht in den Jobcenter vor Aufgaben gestellt, die Sie im Prinzip gar nicht leisten können? Oder kann man das mit Geld kitten, wie vielleicht suggeriert wird? Was muss sich grundsätzlich ändern, Ihrer Meinung nach?
Danke. Herr Dunker, bitte.
Die Halbwertszeit der gesetzlichen und rechtlichen Regelungen ist sicherlich hinderlich. Das habe ich ja gerade auch ausgeführt. Letztendlich ist es aber nicht so, dass wir uns unseren Aufgaben inhaltlich nicht gewachsen fühlen würden, sondern schlicht und ergreifend uns fehlen die finanziellen und die personellen Ressourcen. Und aus diesem Grund können wir unseren Aufgaben nicht nachkommen. Von daher sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwie grundlegend Reformbedarf besteht momentan. Im Gegenteil, wir würden uns als Beschäftigte der Jobcenter eigentlich wünschen, dass wir mal in Ruhe unsere Arbeit machen können, ohne dass sich alle paar Monate ganz grundlegend wieder die Rahmenbedingungen ändern und wir uns neu einarbeiten müssen und unseren Leistungsberechtigten erklären müssen, warum jetzt wieder alles anders ist.
Ahoi, Sie haben noch eine?
Danke, Schneider, das hat mir gereicht. Dankeschön.
Dann kommt der Herr Pellmann.
Ja, Herr Vorsitzender, ich habe noch eine letzte Frage an Herrn Dr. Rock. Der Paritätisch gehörte ja zu den Verbänden, die zur Formulierungshilfe zu diesem Gesetz keine Stellungnahme abgegeben haben. Können Sie uns bitte die Gründe dafür nennen und konkret Ihre Forderung, was in Zukunft besser laufen muss, damit Sie fachlich angemessen gehört werden?
Herr Rock, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Der Paritätische hat in der Tat auf eine Stellungnahme verzichtet, weil die Frist viel zu kurz war. Wir reden hier von gesetzlichen Regelungen mit äußerster Komplexität in einem sozialstaatlichen System, das an Komplexität ebenfalls nichts zu wünschen übrig lässt. Da vernünftig in die Abwägung zu gehen, da die Kompetenzen der unterschiedlichen Seiten einzubinden, ist ganz wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass man Wissenschaft und Empirie weitestmöglich berücksichtigt. Ich hätte mir deshalb auch gewünscht, wo wir beim Thema Sanktionen sind, dass wir beispielsweise mit einem Sanktionsmoratorium mal die tatsächlichen Effekte der Sanktionslosigkeit dann diskutiert hätten. Das wäre wesentlich gewesen. Und zu den Aspekten der Debatte hier waren, ich würde mir auch wünschen, dass das, was Frau Fix noch mal herausgestellt hat, 30% der Betroffenen, von denen wir reden, haben psychische Erkrankungen. Und das, was Herr Dunker so eindrücklich dargestellt hat, zu Beschäftigtensituationen in den Jobcentern, da mehr reinzubringen. Ich würde sagen, Herr Thüsing hat insoweit recht, dass ich glaube, man könnte die Meldepflicht verschärfen. Das verbietet das Bundesverfassungsgericht nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 2019 nur gesagt, über 60% Sanktionen wirken nicht mehr und deshalb machen wir die nicht. Und ich glaube, diese Meldepflichten sind auch an dieser Stelle kontraproduktiv und dass alle diese Erkenntnisse die Gelegenheit haben, in die Debatte reinzukommen, das würden wir uns auch im künftigen Anhörungsverfahren wünschen.
Vielen Dank. Herr Rosemann, bitte.
Ja, meine Frage in der freien Runde geht an Herrn Dunker. Herr Dunker, mich würde mal interessieren, Sie sind ja der Vertreter der Jobcenter-Personalräte in Deutschland, damit der vielen Beschäftigten, die in den Jobcentern arbeiten, wie Sie aus dieser Sicht eigentlich grundsätzlich auf die Bürgergeldreform blicken im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten und wie Sie vor dem Hintergrund Vorschläge bewerten, die jetzt aus CDU und CSU gemacht werden unter der Überschrift neue Grundsicherung, was ja nichts heißt als schärfere Sanktionen, Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs und so weiter, also im Prinzip wieder die alte Rechtslage einzuführen.
Dunker, bitte.
Wir haben, und das wissen Sie, Herr Rosemann, die Bürgergeldreform von Anfang an als Jobcenter-Personalräte wohlwollend und positiv begleitet. Im Bereich der Leistungsgewährung sind da die Reformen aus unserer Sicht nicht in den Himmel gewachsen. Da haben wir uns aber als Beschäftigte der Jobcenter auch mittlerweile dran gewöhnt und anerkennen auch, dass insbesondere vor dem Hintergrund der grundrechtlichen Verankerung der Ansprüche, das eben ein komplexes Rechtsgebiet schlicht und ergreifend ist. Das ist nicht so ganz einfach. Und man könnte mit hohen Pauschalen da vieles vereinfachen. Das ist aber so ein bisschen eine Minimax-Aufgabe, weil wenn die Pauschalen dann so hoch sind, dass sie alle grundrechtlichen Einzelfälle sich drunter subsumieren lassen, dann ist es irgendwann nicht mehr bezahlbar. Im Bereich der Arbeitsvermittlung und Integration ist da aus unserer Sicht sehr viel in die richtige Richtung gegangen und ehrlich gesagt auch eigentlich gesetzlich gerade gezogen worden, was ohnehin Praxis, gelebte Praxis in den gemeinsamen Einrichtungen gewesen ist. Insbesondere haben wir uns gefreut über die Verstetigung des Teilhabechancengesetzes, aber auch hier wieder die Einschränkung, wir haben die finanziellen Mittel dafür nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich haben wir es positiv begleitet, hätten uns gefreut, es auch wirklich implementieren zu können und dann wissenschaftlich fundiert irgendwann mal evaluieren zu können, bevor hier nennenswert aufgrund von politischen Stimmungen Änderungen herbeigeführt werden, die nicht unbedingt immer nur in unserem operativen, praktischen Geschäft verwurzelt sind. Das ist unsere Wahrnehmung.
Vielen Dank, Herr Dunker. Frau Wulff.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne noch mal auf das Thema der Jugendhilfe zurückkommen. Deshalb geht meine Frage an die Träger der Kinder- und Jugendhilfe, an den Landkreistag, Herrn Mempel. Wir haben ja vorhin gehört von Herrn Zofall, das wird mehr Geld kosten. Definitiv. Ich würde darum bitten, dass Sie die Zahlen uns zusenden, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Aber aus fachlicher Sicht, Sie haben Kritik daran. Ich würde Sie bitten, die kurz noch einmal zu erläutern und dann gerne auch an den Deutschen Städtetag einmal die Frage, halten Sie das aus sachlichen Gründen für zielführend, was dort gemacht wird? Verbessert ist die Kinder- und Jugendhilfe? Oder geht es in die Richtung, dass es vielleicht doch nur den Haushalt entlasten soll? Und letzter Punkt, welche Alternativen sehen Sie dazu?
Es gibt eine Frage gibt es in der freien Runde. Immer eine Frage. An wem sollte ich jetzt gehen? An den Herrn Mempel?
Dann an Herrn Mempel, bitte.
Herr Mempel.
Verzeihen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir befürchten in der Tat Doppelstrukturen. Also wir sehen, dass das SGB II ein sehr spezielles System hat, um mit Erwerbslosigkeit, mit Langzeitarbeitslosigkeit umzugehen, auch der von jungen Menschen. Und die Jugendhilfe hat einen Interventionsansatz, wenn es um bis zur Kindeswohlgefährdung, um solche Dinge geht. Und die Jugendberufsagenturen wiederum verbinden diese beiden Pole mit den Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Bundesagentur für Arbeit, des SGB III. Und es können noch flächendeckend, es können noch mehr werden, ja, aber wir befürchten eben, dass, wenn man den Beratungs- und Handlungsauftrag der Arbeitsagenturen hier für benachteiligte junge Leute so stark macht, dass es bis hin zu Trägerkonkurrenzen gehen kann, dass es eben möglicherweise doch nicht gelingt, die Abgrenzung zur Jugendhilfe hinzubekommen, sondern dass am Ende ein Player mehr an derselben Person versucht, Leistung zu erbringen und deswegen Reibungsverluste entstehen, Koordinationsaufwände steigen, wo wir doch eigentlich in Gestalt der Jugendberufsagenturen einen guten Mechanismus haben, der gestärkt werden muss, keine Frage.
Vielen Dank, Herr Mempel. Frau Müller-Gemmecke, Sie sind die Nächste.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Moritz Dunker auch und ich schließe mich so ein bisschen an Martin Rosemann an. Sie sind ja im mit der Bürgergeldreform ganz praktisch und ganz konkret befasst, Umsetzung, Durchführung etc. Wie beurteilen Sie rückwirkend die Bürgergeldreform und aktuell die Forderung nach den Veränderungen? Und jetzt meine ich eben nicht nur bezogen auf dem, dass man mal in Ruhe arbeiten, sie arbeiten lassen soll, sondern auch, was macht denn tatsächlich Sinn? Also da ist beispielsweise die Frage, also wir haben ja den Kooperationsplan ganz bewusst eingeführt und jetzt kommen die Meldepflichtwinner. Ich persönlich finde, das widerspricht sich. Also wie beurteilen Sie das nach der Sinnhaftigkeit?
Herr Dunker, bitte.
Ich kann mich da nur wiederholen. Also offen gesagt, wir sind aus unserer Sicht noch gar nicht in der Lage, die Bürgergeldreform tatsächlich fundiert rückwirkend zu beurteilen. Wir kamen gerade aus der Pandemie. Dann hat sich der Krieg in der Ukraine ereignet. Wir waren mit einer Stichtagsregelung von heute auf morgen im Juni 2022 mit rund 500.000 weiteren Leistungsberechtigten konfrontiert. Wir hatten eine erhebliche Inflation. Wir hatten darüber hinaus eine wirtschaftliche Schwäche und Flaute. Der Arbeitsmarkt war nicht mehr sonderlich aufnahmefähig. Die Firmen hatten im Vorhinein eigentlich schon über Gebühr Personal gehalten, weil sie Angst hatten, dass sie es nicht nachbesetzen können, wenn sie es tatsächlich in der Größenordnung wieder brauchen. Und zwischendrin haben wir irgendwie in zwei Schritten das Bürgergeld eingeführt und dann kam der Jobturbo. Und mit dem Jobturbo war das Bürgergeld in weiten Teilen faktisch, praktisch, im Grunde genommen schon wieder ad acta. Und es ging dann auf einmal wieder darum, die Leute möglichst schnell in irgendeine Tätigkeit zu vermitteln und nicht unbedingt weiterzubilden, zu qualifizieren oder gar, Stichwort Ukraine, hochqualifizierte Leute erstmal auf das Sprachlevel zu bringen, das sie in ihrem häufig sogar Mangelberuf hier bei uns tatsächlich dann arbeiten können und Fuß fassen können. Ich bin weit davon entfernt, redlich sagen zu können, wie ich das Bürgergeld rückwirkend beurteile. Tut mir leid.
Und Herr Kober, bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich komme noch mal zurück auf die Bundesagentur für Arbeit. Ihre Antwort auf meine zweite Frage in der zweiten Runde bezogen auf den Erfüllungsaufwand SGB 3, Paragraph 10, war ja nun beachtlich. Insofern, als ich Sie gefragt habe, ob Sie den im Gesetzentwurf vorgestellten Erfüllungsaufwand für realistisch erfüllbar halten, ohne zusätzliche Mittel. Ihre eigene Stellungnahme weist ja sozusagen noch einen höheren Bedarf aus. Also darf ich Sie so verstehen, dass Sie nicht in der Lage wären, die Umsetzung sozusagen zu gewährleisten, dieses Paragraphen, wenn keine zusätzlichen Mittel für Stellen und Stellenanteile für die Bundesagentur für Arbeit damit einhergehen?
Herr Zofall, bitte.
Wir haben in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, dass es, wenn es die BA ja in eine Kümmererrolle gehen soll und sich stärker um diese Bündnisse kümmern soll, dass dafür ein personeller Aufwand erforderlich ist. Und dem haben wir beziffert in unserer Stellungnahme.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung angelangt. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, auch für die Stellungnahmen. Tausend Dank auch dem Ausschusssekretariat, die Niederschrift anfügen. Die Sitzung ist geschlossen. Nächste Sitzung übermorgen um 9:30 Uhr.